Zeit nach dem Ende des Römischen Reichs wird auch gerne klischeehaft als Dark Ages, als dunkles Zeitalter bezeichnet. War das wirklich eine schlechtere Zeit oder war sie einfach nur anders?
Klar, da ging das Licht aus. Dieses Dark Ages ist ja auch in der Geschichtswissenschaft schon, wird ja eigentlich nicht mehr verwendet. Man bezeichnet es als ja, Quellendunkel. Ne? Es gibt wenige Schriftquellen, deswegen sind sie für uns dark. Ne? Aber ob die Leute es also wirklich als dunkel empfunden haben, das müsste man sie befragen können.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier des Landschaftsverbands Rheinland. Dies ist das vierte Interview aus dieser Sonderreihe, die immer am letzten Sonntag des Monats erscheint. Nachdem es in der letzten Episode um die Romanisierung des Rheinischen Reviers ging, besprechen Frau Dr. Marion Brückler, Herr Dr. Martin Grünewald und Frau Dr. Ulrike Müssemeier in dieser Folge den Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter. Dabei geht es auch wieder um gesellschaftliche, kulturelle und religiöse Umbrüche im Revier und den Ursachen des Endes der römischen Herrschaft und den Übergang ins fränkische Merowingerreich. Dabei darf natürlich auch eine kritische Einordnung von Begriffen wie Völkerwanderung und dunkles Zeitalter nicht fehlen. In den Shownotes des Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Ebenso findet ihr dort Links zu Kontaktinformationen und Beteiligungsmöglichkeiten am Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In den Shownotes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die in den nächsten Monaten durch die weiteren Episoden der Reihe sowie gegebenenfalls weitere Interviews immer wieder ergänzt wird. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich auch unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Frau Brückler war beim letzten Mal schon dabei und erklärt hier, wieso sie auch Expertin für das Ende der römischen Herrschaft im Rheinischen Revier ist. Die beiden anderen GesprächspartnerInnen, Herr Grünewald und Frau Müssemeier, sind zum ersten Mal beim Podcast dabei und stellen sich, ihre Arbeit und ihren Weg zum Thema erst vor, bevor es dann inhaltlich losgeht. Unsere Aufnahme stammt aus dem April 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
Mein Name ist Marion Brückler. Ich arbeite beim LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland in der Außenstelle Xanten. Wie komme ich zur Spätantike und frühen Mittelalter, insbesondere vielleicht im Rheinischen Revier? Das liegt einerseits begründet in meiner Doktorarbeit, die sich auch zum Teil mit diesem Thema beschäftigte, wird wahrscheinlich auch gleich nochmal genannt werden, was davon genau, nämlich Glasherstellung im 4. und 5. Jahrhundert im Rheinischen Revier. Es hat mich dann nicht losgelassen. Nach der Dissertation konnten wir hier mehrere Ausgrabungen auch am Niederrhein machen, die diesen Zeitraum betrafen. Und insgesamt finde ich, dass diesen Übergangszeitraum Spätantike, Frühmittelalter mit all seinen Umbrüchen und auch Transformationen sehr, sehr spannend, so dass ich da gerne immer noch das alles forschungsmäßig im Blick behalte und da auch weitermache. Da, so bin ich dran gekommen.
Gleiche Frage an Herrn Grünewald. Können Sie sich bitte selbst vorstellen, wo und was arbeiten Sie und wie kamen Sie zu dem Thema?
Ich bin seit 2016 wissenschaftlicher Referent LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, also wie die Marion, allerdings in der Außenstelle Titz. Dort leite ich die archäologischen Ausgrabungen von wissenschaftlicher Seite und versuche auch einiges an Projekten einzuwerben, um mehr graben zu können, ausgraben zu können. Wie kam ich zu dem Thema? Ja, ich habe Anfang des Jahrtausends Archäologie der römischen Provinzen, alte Geschichte und Kunstgeschichte studiert, ein Stipendium am Römisch-Germanischen Zentralmuseum ermöglichte mir dann eine Dissertation über die römischen Gräber von Mayen. Die Schwerpunktsetzung bei den römischen Gräbern setzte sich dann in der DFG-Forschergruppe fort, die transalpine Mobilität und Kulturtransfer untersuchte. Dann habe ich ein Reisestipendium der römisch-germanischen Kommission ergattern können, so dass ich die Archäologie weiter Teile des Römischen Reiches kennenlernen durfte. Also ich kann die Relikte, die wir im Rheinischen Revier jetzt entdecken, da einordnen. Dann war ich noch viele Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter in Projekten am RGZM, jetzt Leibniz-Zentrum für Archäologie. Dabei war wichtig für meine gegenwärtige Arbeit ein DFG-Projekt zu interdisziplinären Studien zur römischen Landnutzung, bei der ich schon römische Villen ausgraben und publizieren durfte. Die verschiedenen Postdoc-Projekte, die mündeten in archäologische Fachtagungen, internationale, jeweils erschien dazu ein Tagungsband. In dem zuletzt genannten Projekt zur römischen Landnutzung konnte ich mir durch die Mitherausgabe des Tagungsbands auch einen Überblick über antike ländliche Besiedlung in Westdeutschland verschaffen, was für meine Tätigkeit jetzt hilfreich ist.
Und noch die gleiche Frage an die Frau Müssmeier. Können Sie sich bitte selbst vorstellen, wo und was arbeiten Sie und auch wie kamen Sie zum Thema Spätantike und Frühmittelalter?
Ja, ich arbeite in der Außenstelle in Nideggen-Wollersheim und wir sind dort für das südwestliche Rheinland zuständig. Zum Thema Spätantike, Frühmittelalter bin ich über meine Dissertation von 2003, die 2012 erschienen ist, gekommen, und zwar zu den merowingerzeitlichen Funden aus der Stadt Bonn und ihrem Umland, wo eben gerade dieser Übergang halt eine zentrale Frage war. Jetzt in meiner täglichen Arbeit in der Außenstelle Nideggen-Wollersheim leite ich den Außendienst. Da fallen natürlich alle archäologischen Epochen an. Schlaglichtartig habe ich aber immer wieder auch mit Spätantike und Frühmittelalter zu tun, etwa wenn es um zahlreiche Sondengängerfunde gibt, wo gerade aus dem ländlichen Raum, etwa von Villenplätzen, immer mehr auch frühmittelalterliches Fundmaterial uns entgegentritt. Oder aber auch bei Sondagen in alten Ortskernen, wie etwa in Zülpich, wo dann spätantike und frühmittelalterliche Funde, Befunde auf uns treffen und entsprechend ausgewertet werden wollen.
Womit sich das Projekt LVR-Geschichten ja befasst, sind die Umbrüche. Und einen dieser Umbrüche, die wir uns anschauen, ist der Übergang vom römisch geprägten Revier zum frühmittelalterlichen. Da stellt sich natürlich erstmal die Frage, wieso die römische Herrschaft im Revier und auch in den anderen Teilen Europas endete. Frau Brückler, was sind da die Theorien, die existieren? Warum ging das Römische Reich unter?
Ja, das ist eine gute Frage und so ganz ist sie bestimmt, also abschließend ist sie noch nicht beantwortet. Ja, warum ging das Reich unter? Das hat man sich schon gleich auch mit dem Untergang des Weströmischen Reichs gefragt und da verschiedene Theorien aufgestellt. Ein Forscher hat die einmal zusammengestellt und kam auf über 200 verschiedene Thesen, warum das Reich untergegangen ist. Manche davon sind absurd und heute auch wirklich in die Geschichte verwiesen, aber einige werden immer noch diskutiert. Also um mal einige dieser diskreditierten Thesen zu nennen, da wird zum Beispiel gesagt, das liegt an der Dekadenz oder weil die alle homosexuell waren oder weil es da eine Rassenvermischung und Entartung gab. Das kann man den entsprechenden jüngeren historischen Epochen zuweisen, diese absurden Thesen. Tatsächlich gibt es verschiedene noch plausible Gründe. Die kann man grob zusammenfassen, einmal in innere und äußere Faktoren, die zum Zusammenbruch führten, also innere Faktoren ist also eine, sind interne Krisen und Beispiel, oder eben äußere Faktoren sind Einfälle von, man sagte, Barbaren, und dieser Begriff wird auch nach wie vor verwendet, von außerhalb des Reichs, die das Reich destabilisierten. In jüngerer Zeit hat auch wieder, haben also vor allem naturwissenschaftliche Phänomene ihren Niederschlag gefunden, zum Beispiel eben der Klimawandel oder ganz jung Seuchenzüge. Das nicht so ganz jung, hat man früher schon gehabt, diese Erklärung. Aber das ist in letzter Zeit wieder sehr in den Fokus gerückt. Nicht zuletzt, weil wir uns heute mit Klimawandel befassen und uns dann auch in den Rückblick schauen, wo gab es schon mal starke Auswirkungen, klimatische Auswirkungen auf die Geschichte. Und auch natürlich Seuchen, das ist ja nun ganz jung. Und da ist vor allem ein Buch zu nennen, das ist von Kyle Harper, der eben den Einfluss von Klima und Seuchen auf den Niedergang des Römischen Reichs nennt. Und das ist in der Übersetzung, ich meine 2020 erschienen, das englische Original bereits 2017, also vor der Covid-Pandemie. Das ist übrigens sehr lesenswert. Ich möchte jetzt hier keine Werbung für Kyle Harper machen, aber ich fand das Buch wirklich sehr lesenswert und sehr spannend geschrieben. So, das ist auch das hatte einen Einfluss auf den Niedergang des Römischen Reichs. Aber das ist eben nicht nur, also alle Thesen, die nur einen Grund nennen, sind im Prinzip falsch. Ne? Also es gab nicht nur einen Grund, es gab verschiedene Gründe, die miteinander verflochten waren, die einander begründeten. Und ohne die der eine Grund vielleicht gar nicht ging. Zugespitzt gab es zum Beispiel auch die These, dass der innere Zusammenbruch des Römischen Reichs erst die Völkerwanderung ausgelöst hat. Andere sagen, nee, das war genau umgekehrt. Ne? Nur die Völkerwanderung hat den Zusammenbruch des Reichs begründet. Und sie haben sich gegenseitig bedingt, aber nicht monokausal, sondern da spielten ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Ja, welche dieser Thesen ist die plausibelste? Diese Verknüpfung dieser Thesen ist einfach die plausibelste. Und eine einzelne These an sich ist nicht richtig. Was mir noch wichtig wäre zu betonen, ist, dass das ein Strang der Forschung, dass also ein großer Schwerpunkt immer auf Transformationen gelegt wird. Und man spricht eben viel von der Transformation des Römischen Reichs, von am Übergang von Spätantike zu Frühmittelalter. Dieser Begriff geht eigentlich von der englischsprachigen Forschung aus, aber nur Transformation ist auch wiederum zu kurz gegriffen, denn das blendet aus, dass es tatsächlich auch wirkliche Brüche gab und dass also tatsächlich auch Krieg und Gewalt an dieser Stelle aufgetreten sind und nicht alles sich immer nur friedlich vermischt und transformiert hat. Daher, es ist zwar ein Begriff, den wir weiter verwenden müssen, auch im Hinblick darauf, dass es keinen wirklich besseren gibt, aber man muss eben auch bedenken, dass es eben nicht alles nur Prozesse waren, sondern tatsächlich eben auch Brüche und Ereignisse, die die Geschichte änderten.
Ist es vielleicht auch so, dass man da die Gründe für den Niedergang in verschiedenen Gebieten differenzieren muss? Also vielleicht war das Rheinische Revier von der Völkerwanderung irgendwie betroffen, aber andere Gebiete ja nicht. Ist das Römische Reich vielleicht überall woanders aus anderen Gründen untergegangen?
Da haben Sie gleich zwei Dinge angesprochen. Behalte mal den einen, die Regionalität, im Hinterkopf und möchte zuerst auf den Begriff der Völkerwanderung eingehen, den ich eben ja auch gerade selbst verwendet habe. Dieser Begriff der Völkerwanderung ist auch in jüngerer Zeit in Misskredit gekommen, zu Recht, denn es impliziert also ein Bild, dass da ganze Heerscharen und Völker in einen riesigen Zügen durch Europa gereist sind und diese Völker dann auch noch eine ethnische Einheit bildeten, eine Abstammungsgemeinschaft. Das ist eine Idee, die im 19. Jahrhundert wurzelte und sich daraus dann die Nationen gebildet haben, die heute auch immer noch sehr wirkmächtig ist, diese Idee. Man hat aber auch relativ schnell schon in der Forschung erkannt, dass es eben nicht ethnische Einheiten waren, die da unterwegs waren, sondern das waren Zusammenschlüsse verschiedener Gruppen, konnten sich einem gemeinsamen Ursprung, eine Idee, wo sie herkommen, geben, aber nicht notwendigerweise. Also es haben sich da auch verschiedene Gruppen zusammengeworfen und waren dann auch gemeinsam unterwegs, wo man auf keinesfalls sagen konnte, das ist jetzt hier von der Blutlinie ein Gote, ne? Oder, sondern man hat sich da angeschlossen, zusammengeschlossen und Identität entsprechend angepasst. Es waren eben keine einheitlichen Völker, gar keine einheitlichen Ethnien, sondern es waren Gruppen, die vielleicht auf der Wanderung eine gemeinsame Identität ausgebildet haben, losgelöst von der Abstammung, vielleicht auch beeinflusst von der Abstammung, aber das war ein buntes Gemisch. Also aus dem Grund ist dieser Begriff Völkerwanderung ja kritisch. Auch da kommt man nicht umhin, ihn zu verwenden. Allerdings, selbst Mischa Meyer, der diesen Begriff sehr kritisch sieht, verwendet ihn in seiner großen Monographie, die jüngst auch erschienen ist. Trotzdem muss man das halt im Hintergrund, also im Hinterkopf bewahren, dass es eben eine Völkerwanderung, wieder Völker noch wanderten. Aber es gab Menschen, die mobil waren, die woanders sich angesiedelt haben. Das gab es auf jeden Fall in dieser Zeit. So, das war das eine. Das andere ist, gibt es regionale Unterschiede? Ja, auf jeden Fall gibt es da regionale Unterschiede. Aber man kann jetzt nicht sagen, das Römische Reich ist aus einem anderen Grund, sag ich jetzt mal, an seiner Ostgrenze untergegangen als an seiner Südwestgrenze oder an seiner Nordwestgrenze, weil das ja alles miteinander verwoben war und das römische Militär ja auch sehr stark mobil war. Und wenn man an einer Stelle Truppen abzieht, um sie an anderer Stelle einzusetzen, hat man natürlich an einer Stelle, wo sie abgezogen sind, ein Problem, wenn dort ein Krieg ausbricht oder sich ein lokaler Herrscher aufschwingt und sich jetzt Kaiser nennt. Deswegen kann man nicht sagen, dass es also unterschiedliche Gründe in unterschiedlichen Regionen gab, aber es gab definitiv unterschiedliche Zeitpunkte, wann das Römische Reich wo zusammengebrochen ist. Das ist sowieso klar, Westrom und Ostrom nochmal ganz klar zu differenzieren. Westrom wird ja auch immer der Zeitpunkt 476 mit der Absetzung des Romulus Augustulus durch Odoaker genannt, während Ostrom dann noch auf jeden Fall weiterging und genau genommen Ostrom oder Byzanz ja erst in 1453 endet. Aber selbst dazwischen gibt es dann noch regional sehr große Unterschiede, wann welche ehemalige Provinz dann letztlich nicht mehr römisch ist. Und es gab ja, also nach der Absetzung des Romulus Augustulus gab es ja nochmal Versuche, die Westprovinzen wiederzugewinnen durch Justinian, was ja dann auch nicht gelungen ist. Dort haben sich dann eben Nachfolgereiche auf dem Gebiet des ehemaligen Imperiums etabliert. Und diese Nachfolgereiche sahen sich zum Teil ja sogar selbst als römisch. Also Karl der Große ist da zu nennen, der sich ja auch als Nachfolger des Römischen Reichs verstand. Ja, und selbst innerhalb einer Provinz, und jetzt kommen wir mal auf Germania Inferior, beziehungsweise später ja in der Zeit, die uns interessiert, ist es dann ja die Germania Secunda zu sprechen. Selbst da gibt es regional sehr starke Unterschiede. Und einer dieser Brüche geht tatsächlich auch durchs Rheinische Revier. Denn wir haben im Norden der Germania Secunda eine ganz andere Lage als in den südlicheren Regionen, also in den Lößgebieten westlich von Köln, wo ja eben das Rheinische Revier liegt. Ich will kurz nennen, im Norden der, also nördlich dieser Region, also nördlich des Reviers, sieht es momentan im derzeitigen Stand der Forschung so aus, dass das ländlich geprägte Hinterland tatsächlich siedlungsleer ist. Die ländlichen Siedlungen, die Gehöfte, die wir dort kennen, die hören auf. Wann genau ist ein bisschen umstritten wegen der Schwierigkeit der Chronologiefindung, vor allem am Ende des dritten Jahrhunderts. Hier gibt es Schwierigkeiten im Münzzustrom. Diese Regionen werden unterversorgt durch Prägungen, weshalb das Geld, was vorhanden ist, länger verwendet wird und nicht durch Neues ersetzt wird. Und deswegen ist, wenn also eine Münze 270, sagen wir mal, geprägt worden ist, kann es sehr gut sein, dass die bis an Anfang des vierten Jahrhunderts noch verwendet worden ist. Und das stellt uns dann vor Schwierigkeiten der Datierung. Und auch die anderen Datierungsmittel, die wir gerne nehmen, das, weil sie sehr starken Moden unterworfen ist, also die Keramikgefäße, die sind in der Zeit schwer datierbar. Weshalb wir nicht genau sagen können, wann das da aufhört. Aber Fakt ist, es hört irgendwann im dritten Jahrhundert, gegen dessen Ende wahrscheinlich, hören nördlich Niederrhein die ländlichen Siedlungen auf. Und das Gleiche ist zu beobachten in den Gebieten, in den niederländisch-belgischen Gebieten, wo die Sandböden überwiegen. Dort ist tatsächlich eine Siedlungsleere zu beobachten. Und das fängt dann erst wieder an, nach einer Lücke Ende des vierten Jahrhunderts, als dann Gruppen, nicht ganze Völker, sondern wahrscheinlich über mehrere Jahrzehnte in das Reich einsickern, und zwar von jenseits des Rheins, also von nördlich beziehungsweise östlich des Rheins kommen dann Gruppen, die sich auf dem ehemaligen Reichsboden niederlassen und dort neue Siedlungen gründen. Und das können wir zum Beispiel dann über Jahrringdatierungen von Brunnen feststellen, dass sie dort ab dem Ende des vierten und dem fünften Jahrhundert wieder neue ländliche Siedlungen gründen, die dann aber auch ganz anders aussehen als die zuvor genutzten Häuser zum Beispiel. Es ist auch ein anderes Pflanzenspektrum. Es kommt Roggen als Anbaupflanze hinzu, die im Römischen Reich keine Rolle spielte. Also das sind neue Leute, die da von jenseits des Rheins auf Reichsgebiet sich niederlassen. So sieht es im ländlichen Hinterland aus. Tatsächlich ist an der Reichsgrenze selbst, das ist also der Rhein nach wie vor, sind anscheinend zumindest ein Teil der Limeskastelle noch bemannt. Möglicherweise, und da gibt es einige Hinweise für, durch Föderaten, also bereits nicht durch die üblichen römischen Legionen oder das römische Militär, sondern tatsächlich durch föderierte Verbände, die auch ganz gern als Germanen bezeichnet worden ist, wobei das wieder so ein problematischer Begriff ist. Trotzdem, also der Rhein, da ist noch was los. Da scheint die Grenze gehalten worden zu sein, während das Hinterland im nördlichen Rheinland entvölkert ist. Da gibt's die These, dass das dafür ist, dass die Grenze offen, also der Fluss vor allem, offen gehalten werden soll für die Kommunikation und vor allem den Transport von Gütern, insbesondere Getreide von Britannien, zumindest im vierten Jahrhundert noch. So, und dann, wenn wir dann nämlich ins südlichere Rheinland gehen, sieht die Situation ganz anders aus. Und da haben wir eben diese innerhalb der Provinz eine starke regionale Unterscheidung. Und da würde ich jetzt an den Martin Grünewald übergeben, denn der kann die Situation jetzt in der südlichen Provinz darstellen.
Ja, da ist es insofern nochmal differenzierter, dass die Landnutzung in Teilbereichen, die in der ganzen mittleren Kaiserzeit, 2. bis 3. Jahrhundert, flächig folgte durch römische Villen, jetzt eben nur noch in den Arealen in Form von Villen erfolgt, die eben im Löss sitzen. Die werden dann auch befestigt, werden umstrukturiert zu sogenannten Burgi, also befestigten Anlagen. Ich würde tippen, dass ausgehend von diesen Befestigungen eben eine ähnliche Landnutzung wie vorher erfolgte, eben wegen dem fruchtbaren Löss agrarisch, während in einem anderen Areal, wo Terrassenkies geologisch vorherrscht, eine ganz andere Landnutzungsstrategie ist, eben die Glashütten sitzen. Marion hat ja promoviert über eine dieser Glaswerkstätten mit Villa Hambach 132 und die sitzt eben im Kies. Und diese abgestuften Landnutzungsstrategien, diese kleinteilige Art, mit der Landschaft umzugehen, ist ein Charakteristikum, das erst typisch ist für die Spätantike. Und im Zusammenhang mit Pollenprofilen, die eben Waldwachstum nahelegen, gehe ich davon aus, dass diese Glashütten dort sich ansiedelten, wo es landwirtschaftlich keinen Sinn mehr gemacht hat, Wald wuchs und die Betriebe, die einen immensen Brennholzbedarf hatten mit den Glasöfen, sich dort ansiedelten, wo auch der Rohstoff Holz zu haben war. Und ja, ich bin zuständig für den Tagebau Hambach. Bekannt ist ja der Hambacher Forst bzw. Bürgewald. Wir gehen inzwischen davon aus, dass der im Zuge des dritten Jahrhunderts im Bereich des Terrassenkieses entstanden ist und dann dort in der Spätantike eine ganz andere Landnutzung erfolgte. Das heißt, die weithin in die Gesellschaft getragene Annahme eines 12.000 Jahre alten Hambis und Waldes ist in jedem Fall hinfällig, da wir im zweiten Jahrhundert noch eine intensiv agrarisch genutzte Landschaft mit zahlreichen römischen Villen hatten, im Gegensatz dann zur Spätantike.
Für die Villa, beziehungsweise den Fundort, den ich in meiner Dissertation bearbeitet habe, ist die Holzkohle aus den Öfen untersucht worden auf Zusammensetzung. Also was haben die Glasmacher dort verheizt? Und da konnte Ursula Tegtmeier, also es ist eine Anthropologin, also die befasst sich mit verkohlten Hölzern, die konnte feststellen, dass die tatsächlich sogenannte Pioniergehölze verwendet haben. Also das sind Gehölze, die eben nach Auflassung von landwirtschaftlichen Nutzflächen sich als erste dort ansiedeln. Und das haben dann die Glasmacher tatsächlich dann einfach verheizt. Und was sie nicht verheizt haben, daraus entstand dann der Hambacher Forst.
Das jetzt mal mit Blick auf Landwirtschaft und andere Wirtschaft. Und jetzt vielleicht mal ein bisschen auf den Blick auf die Gesellschaft. Frau Brückler hat eben erwähnt, dass diese Gruppen aus dem rechtsrheinischen Gebiet in und durch das Rheinische Revier gezogen sind. Wir haben auch letztes Mal in der Folge sehr viel über den Begriff der Romanisierung gesprochen. Kann man da von einem Prozess der Deromanisierung sprechen? Und wenn ja, wann fängt der an und wie läuft der ab?
Ja, was verstehen wir unter einer dedizierten Deromanisierung? Ja, dann muss man sich erstmal fragen, was ist typisch römisch im Rheinischen Revier? Ich würde als typisch römisch für diese Agrarlandschaft Folgendes verstehen. Eine Landwirtschaft ausgehend von Villen, die Überschüsse produzieren. Diese Höfe, die befinden sich innerhalb der Feldflur auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bestanden sogenannte Viki, also Handwerkerdörfer, im Randbereich des Reviers, die nicht vom Kohleabbau betroffen waren. Und wenn man jetzt Deromanisierung vereinfachend auf diese beiden Phänomene bezieht, gibt es Hinweise auf eine sukzessiv fortschreitende Deromanisierung schon seit dem dritten Jahrhundert. Also einige Viki endeten vermutlich schon im dritten Jahrhundert, wobei sich jetzt Hinweise für eine Weiterbesiedlung in der Spätantike durch Neufunde von Münzen mehren. Und es bleibt zu betonen, dass halt bisher kein Vicus in den Tagebauen des Rheinischen Reviers archäologisch ausgegraben wurde. Und der anderen Seite, die Villen, da ist es so, dass ab dem dritten Jahrhundert mit einer deutlichen Ausdünnung zu rechnen ist und ab der Mitte des fünften Jahrhunderts ein Ende. Also es ist konkret so, dass wir in einigen Villen Brandhorizonte haben, zum Beispiel in jener von Inten-Altdorf, das ist auch mit Münzen datierbar, ist irgendwann nach 235 nach Christus. Außerdem ist in einigen Villen mit einer Aufgabe von Badeanlagen im 3. Jahrhundert zu rechnen, Hambach 206, und auch in mehreren römischen Brunnen der Landvillen findet sich Schutt aus dem 3. Jahrhundert, was für Zerstörungen und dann anschließende Aufräumarbeiten spricht, was Frau Kassab-Olszewski in ihrer Dissertation herausstellte. Bisher wichtige Argumentationen waren Depots von Münzhorten, die nicht mehr gehoben wurden. Man dachte, die wurden nicht gehoben, weil kriegerische Ereignisse dem entgegenstanden, also die verbergende Person starb. Jedoch ist es jetzt so, anhand der Dissertation von Rahel Otte kann jüngst jetzt herausgestellt werden, dass die einzelgefundenen Münzen einem ganz klar ähnlichen Zeithorizonten innerhalb des 3. Jahrhunderts entsprechen. Also es gab dann entsprechend wohl keine Katastrophen, die spezifische Münzhorte Horizonte bedingt haben. Es ist einfach eher so, dass das ein Abbild davon ist, wann Münzen in die Landschaft kamen, wann Münzen welcher Prägezeit eben genutzt werden konnten. Der Münzzufluss spiegelt sich darin wider. Es ist aber durchaus so, dass wir auch kriegerische Ereignisse haben, also in drei Fällen wurde im 3. Jahrhundert ein Skelett in einem Brunnen im rheinischen Revier verlocht. Exemplarisch möchte ich einen Brunnen der Villa Hambach 156 bei Kerpen-Mahnheim anführen. Da wurde der junge Römer mit einer doch wertigen Bronzekanne entsorgt, möchte man sagen. Also bestattet kann man das nicht nennen. Und das hätte natürlich kein Einheimischer so gemacht. Die hätten damit ihren Brunnen vergiftet. Das hätte auch kein plündernder Germane gemacht. Die haben ein zu hohes Interesse an Rohstoffen. Der hätte die Bronzekanne mit über den Rhein genommen. Ich gehe in dem Fall dann eher davon aus, dass bürgerkriegsartige Zustände dahinter stehen könnten, während dem gallischen Sonderreich, das ja im Konflikt stand zum eigentlichen römischen Reich. Also zusammenfassend kann man sagen, dass es eine unruhige Situation im 3. Jahrhundert war und dann in der Spätantike eine weniger umfangreiche Besiedlung durch Villen und ähnliche Siedlungsformen wie Burgi stattfand und dass ja, verschiedenste Gründe, wie Marion das auch schon erwähnte, wie Klimaverschlechterung, Bürgerkrieg und auch Einfälle von Barbaren gemeinsam zu dieser Situation führten, in der dann einige Areale besserer Bodengüte, Lösslandschaft weiter mit landwirtschaftlich genutzt wurden und andere eben schon Wald waren.
Vielleicht kann ich da auch noch ergänzen zur Deromanisierung. Im 4. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert, da greift der Begriff Romanen oder Germanen einfach auch komplett zu kurz. Das heißt, wir haben ihr Beispiel meiner Dissertation, der Fundplatz Hambach 132. Also dort ist in einigen Gräbern, es waren über 40 Gräber, aber in 5 davon fanden sich Gürtelgarnituren, sogenannte römische Militärgürtel. Das ist so eine spezielle Sorte, die haben Schnallen, die enden in Tierköpfen und sind entweder Punzen oder Kerbschnitt verziert. Das war ist eine ganz typische Fundgruppe der Spätantike. Und da sagte man früher immer, das wären immer die germanischen Föderaten, die getragen haben. Aber wie gesagt, das greift halt komplett zu kurz. Mittlerweile geht man davon aus, dass also im 4. und 5. Jahrhundert im Rheinland es eine ja sehr stark gemischte Bevölkerung gab, die andere, ja, deren Identität man im Einzelnen nicht kennt. Also sahen die sich noch als Romanen, sahen die sich als Germanen, sahen die sich als Rheinländer. Oder ist das überhaupt ein Begriff, der überhaupt völlig unwichtig war, weil andere Identitäten wichtiger waren? Wie alt war man Frau, Mann, wie reich war man, welcher gesellschaftlichen Schicht gehörte man vielleicht an, was einfach wichtiger war? Es entsteht auf jeden Fall eine Sachkultur, die hybrid ist. Und wir können also anhand einzelner Funde nicht sagen, das war jetzt ein Germane oder das waren Romane oder das ist jetzt deromanisiert oder nicht. Ja, was Martin ja auch gerade gesagt hat, es gab da schon auch diese Auflassung der Reduzierung der Landwirtschaft und gerade für diesen Bereich mit den, wo die Glaswerkstätten entstehen. Es sind ja insgesamt 10 Plätze, an denen Glasherstellung im Rheinischen Revier nachgewiesen ist in dieser Zeit. Dass das neue Leute sind, die da hinkommen, denn das sind Spezialisten. Also Glashandwerk, das macht man nicht in der Umschulung, weil die Landwirtschaft nicht mehr so gut geht. Von daher, da gab es schon Umbrüche, es kommen neue Leute auch dahin, die sich dann eben an diesen Orten niederlassen, um dort ihr Handwerk zu betreiben. Wer das jetzt war, ne? Sind das tatsächlich, haben die eine Verbindung zum römischen Militär, weil sie diese Militärgürtel haben? Oder war das einfach Mode, das trug man so? Das ist eine Sache, die kann man gut diskutieren und sicherlich auch noch eine ganze Weile diskutieren.
Das Römische Reich war ja auch bekannt, zumindest lange Zeit, für seine kleinteilige und auch effiziente Verwaltung. Wie entwickelt sich denn das Prinzip von Herrschaft und von Verwaltung, Steuern, Einnahmen und so weiter fort, wenn nun die römische Autorität, die römische Herrschaft allmählich in sich zusammenbricht?
Grundsätzlich ist es schwer, bei Ausgrabungen im Rheinischen Revier die genannten Prinzipien zu erfassen, die sich in der Hauptstadt Rom oder in der Provinzhauptstadt Köln entwickeln. Wichtiger für uns ist es, die Entwicklung des Lebensalltags in der hiesigen Region zu fassen. Über ihn schweigen sich die antiken schriftlichen Quellen ja meist aus. Hinsichtlich der Frage zur Prinzipien der Herrschaft lässt sich aus dem Lebensalltag im Rheinischen Revier Folgendes beitragen. Die Bewohner ziehen sich im 3. Jahrhundert in kleinere Siedlungen zurück, die sie mit tiefen Gräben und Palisaden befestigen. Daraus können wir schließen, dass Sicherheit durch eine zentrale Herrschaft nicht mehr so gegeben war wie in den Jahrhunderten vorher. In den Jahrhunderten vorher waren unbefestigte Villen ja üblich. Man musste nun ab dem 3. Jahrhundert selbst dezentral, lokal für Sicherheit sorgen. Gleichzeitig lässt sich eine Schwäche der Verwaltung durch lokale Münzstätten erschließen. In mehreren römischen Siedlungsstellen, Hambach 56, Hambach 206, wurden am Ende des 3. Jahrhunderts plötzlich Münzen geprägt, was vorher der Provinzhauptstadt Köln zukam. Da es sich um Imitationen bisheriger Münzen handelt, kann man hier von Notgeld sprechen, das auf eine Schwäche der zentralen Strukturen schließen lässt. Die Stärke der Archäologie im Rheinischen Revier ist es, den Lebensalltag in der Region rekonstruieren zu können. Dazu unabdingbar ist die hohe Dichte flächiger Ausgrabungen ländlicher römischer Siedlungsstellen. Das ist ein Alleinstellungsfaktor innerhalb des ganzen Römischen Reichs. Wir haben eine große Dichte ausgegrabener Brunnen, die im ländlichen Bereich kaum Parallelen im Römischen Reich kennt. Die Feuchtbodenerhaltung in den Brunnen führt zu einer teils exzellenten Erhaltung von Holz. Aufgrund der Jahrringe ist dieses Teil sehr gut datierbar. Wir fassen durch diese Datierungen Baubooms zwischen dem 1. bis zum 3. Jahrhundert, ab 280 bis 340 nach unserer Zeitrechnung, hingegen keinerlei Bauaktivität. Das deckt sich gut mit der Ausdünnung der Villenlandschaft, die wir durch die anderen archäologischen Quellen fassen können, wie die Brandhorizonte des 3. und 4. Jahrhunderts. Die Aufgabe von Badeanlagen im 3. Jahrhundert ist ein weiterer Beleg für eine Vereinfachung der antiken Lebensumstände. Es liegt nahe, Bürgerkriege und Barbareneinfälle, aber auch die Klimaverschlechterung als Ursachen für diese verschiedenen Sachverhalte heranzuziehen. Unsere Ausgrabungsergebnisse zeigen jedenfalls, dass die eine Villa Rustica im 3. Jahrhundert endete, die Nachbarvilla im 5. Jahrhundert. Die einzelnen Siedlungsstellen haben trotz direkter Nachbarschaft, also jeweils lokal, eine andere Geschichte der Umbrüche. Bisher graben wir nur etwa jede vierte römische Fundstelle aus. Gerade aufgrund der Unterschiedlichkeit der Einzelbeispiele wäre es wichtig, alle auszugraben, auch um zu sicheren Ergebnissen für die ganze Siedlungskammer zu kommen.
Zur Verwaltung wissen wir einfach so kleinteilig nicht viel. Als Beispiel, wir wissen nicht, wem diese ganzen Villen gehörten im 1. bis 3. Jahrhundert. Da fehlen uns die Informationen. Vor allem eben im Hinblick auf, waren das Verwalter, die dort saßen, waren das die Eigentümer, die betrieben haben. Es gibt da ein Beispiel, das gehört noch zur Lössregion, ist aber nicht Rheinisches Revier, weil das liegt in den Niederlanden. Eine Villa in Ravensbosch, wo Inschrift darauf schließen lassen, dass dort ein Dicurio, also ein städtischer Abgeordneter oder Amtsträger aus Xanten, also aus der Colonia Ulpia Traiana ansässig war. Die Frage ist, ob diese Villa ihm gehörte oder ob dieser zum Beispiel, das ist eine Bronze-Inschrift gewesen, oder ob die da vielleicht im Zuge einer Schrottsammlung dorthin gelangt ist. Und wir wissen eben nichts über die Besitzverhältnisse im Rheinischen Revier zur römischen Zeit. Und wir wissen auch nicht, ob die sich geändert haben nach dem Ende des 3. Jahrhunderts. Selbst da, wo dann die Glasmacher sich niedergelassen haben, gehörten diese Plätze vielleicht noch mit jemandem, der in Köln wohnte, und geschah das mit dessen Zustimmung, dass dort sich ein Glasmacher niederließ oder eben nicht. Das ist alles eine Lücke in der Überlieferung, die können wir nicht beantworten. Da ist einfach, da greift sowohl die historische Überlieferung als auch die archäologische Überlieferung, kann da nicht greifen.
Dann möchte ich noch etwas ergänzen zu zentralen Orten im Rheinischen Revier. Zentralörtliche Funktionen hatten die aus der Spätantike fortbestehenden römischen Städte- und Kastellorte. Das war bei dieser Skizze der besiedlungsgeschichtlichen Entwicklung vorhin ja schon mal durchgeklungen. Wenn man jetzt etwas aus dem Rheinischen Revier herauszoomt, sieht man etwa die Stadt Jülich mit ihrem Kastell, spätantiken Kastell Iuliacum, und da gibt es nun eine Kastellnekropole, eine spätantik frühmittelalterliche Nekropole, also ein Gräberfeld, von dem ein recht großer Ausschnitt recht gut erforscht ist. Und zwar hat die Archäologin Heike Pöppelmann hier zeigen können, dass dieses spätantike Gräberfeld dann im Weiteren, so ähnlich wie auch das große Gräberfeld bei Krefeld-Gelleb, hier nun in etwas kleineren Proportionen, dass dieses Gräberfeld von der Spätantike in das Frühmittelalter hinein kontinuierlich weiterbelegt wurde. Und interessant sind hier nun auch jüngste genetische Untersuchungen am Skelettmaterial der in Jülich Bestatteten, die zeigen, dass einige Familien als Abkömmlinge der einstigen Kastellbesatzung hier eben über die Umbruchszeit des 5. Jahrhunderts hinaus weiter lebten. Also dass das allein an den archäologischen Quellen gewonnene Ergebnis sich hier auch über DNA-Untersuchungen bestätigen lässt. Ja, im Unterschied dazu handelt es sich bei vielen Nekropolen auf dem, ich sage jetzt mal, platten Land um Neugründungen ab der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts oder aber auch erst im 6. Jahrhundert. Im Bereich des Rheinischen Reviers ist zum Beispiel das Gräberfeld von Bedburg Königshofen zu nennen, das knapp 500 Bestattungen umfasst, vollständig ausgegraben wurde, weil es in den 1980er Jahren dem Tagebau Frimmersdorf weichen musste. Detailliert ausgewertet hat dieses Gräberfeld die Bonner Archäologin Elke Nieveler und sie kann zeigen, dass sich in dieser Nekropole im Laufe des 6. Jahrhunderts über einzelne reich ausgestattete Gräber auch eine lokale Elite fassen lässt. Deutlich von diesem Ortsgräberfeld, diesem 500 Gräber umfassenden Gräberfeld, setzt sich allerdings eine separate, nicht weit entfernt davon liegende Grabgruppe ab, die schon in den 1950er Jahren auch im Zusammenhang mit dem Braunkohlentagebau ausgegraben werden musste. Und ein ganz wichtiges Grab im Zusammenhang mit dieser Grabgruppe auf dem Kirchberg von Morken ist das weit überdurchschnittlich reich ausgestattete Grab des sogenannten Herrn von Morken, wie dieser Bestattete tatsächlich heißt. Also ein Name ist nicht überliefert. Wir haben zum Beispiel keinen Siegelring, wie wir das ja bei Wesel-Bislich beim Bodi haben, dessen Ausstellung aktuell im Landesmuseum zu sehen ist. Also Herr von Morken ist im Grunde nur so eine Benennung aus heutiger Zeit. Dieses Grab wird seit 50 Jahren im LVR-Landesmuseum in Bonn ausgestellt und je nach Voranschreiten der Forschung ist es auch immer wieder Gegenstand aktueller Forschung gewesen. Von wirklich herausragender Qualität muss seine Bekleidung gewesen sein. Davon zeugt heute, also an Textilien haben wir da nicht viel, in der Korrosion gibt es Reste der Bekleidung, aber davon zeugt eben das metallerne Zubehör der einstigen Bekleidung, wie eben eine besonders schön gestaltete Schnalle, eine mit Silber und Gold tauschierte Schnalle, die zudem noch mit roten Edelsteineinlagen verziert ist, sogenannten Granaten, die dann wiederum auch diese Kontakte über den mediterranen Raum aufzeigen. Also diese Gürtelschnalle des Herrn von Morken gehört sicherlich zu den qualitätvollsten ihrer Zeit, also der Zeit um 600. Wichtig sind in diesem Grab dann auch noch die beigegebenen Waffen. Auch die lassen internationale Bezüge erkennen. Und ja, man kann sagen, der wichtigste Fund aus dem Grab ist ein sogenannter Spangenhelm, also ein aus verschiedenen Metallplatten gearbeiteter Helm, der einer byzantinischen Werkstatt entstammt. Was war nun das für ein Mensch, dieser Herr von Morken? Es wird vermutet, dass die Bestattung einem verdienten Krieger oder Gefolgsmann des Königs zuzuschreiben ist, der dann durchaus fränkischer Amtsträger oder Verwalter von Morken aus war. Also dort seine ihm vielleicht zugeschriebenes Anwesen hatte, was er verwaltet hat. Die Bestattung des Herrn von Morken stammt ja vom sogenannten Kirchberg von Morken. Es lässt sich nun aber keine christliche Kirche fassen, in der etwa der Herr von Morken im späten 6. Jahrhundert beigesetzt wurde. Eine Kirche ist sehr wahrscheinlich erst später über diesem separierten Friedhof entstanden. In den vorhin auch schon genannten Städten und Kastellorten am Rhein ist hingegen schon im 6. Jahrhundert ein deutlicher christlicher Bezug der Eliten zu fassen, und zwar eben mit der Wahl des Bestattungsplatzes, zum Beispiel in oder in nächster Nähe von christlich genutzten Bauten, Oratorien oder auch ersten Kirchen. Ausschlaggebend dafür war die vorhin angesprochene Taufe Chlodwigs, der sich auch Krieger aus seiner Gefolgschaft angeschlossen haben sollen. So jedenfalls berichtet uns das Gregor von Tours. Jedenfalls zeichnet sich im Rheinland im 6. Jahrhundert eine erneute Konsolidierung des Christentums ab. Allerdings ist mit einer großräumigen Durchdringung auch jetzt auf dem, ich sage jetzt nochmal, platten Land erst im Laufe des 7. und 8. Jahrhunderts zu rechnen.
Traditionell wird ja dann trotzdem mit dem Ende des Römischen Reichs und dem Beginn anderer Herrschaften der Übergang von der Spätantike ins Frühmittelalter definiert. Ab wann kann man denn im Rheinischen Revier auf jeden Fall von einem Ende der römischen Herrschaft oder zumindest Hegemonie sprechen?
Also spätestens im mittleren Drittel des 5. Jahrhunderts endet diese lockere Besiedlung im Rahmen der Villenlandschaft. In der Zeit, erste Hälfte, Mitte 5. Jahrhundert, endete auch in Köln als Hauptstadt der Provinz die römische Vorherrschaft. Und das geht letztlich auch einher mit dem Ende der Sollzahlungen während des 5. Jahrhunderts. Also die Truppen am Rhein, das war ja die größte Konzentration von Militär innerhalb des Römischen Reichs. Und mit dem Ende der Finanzierung des Militärs waren auch die Hauptabnehmer der Überproduktion der Villen nicht mehr finanzkräftig. Ein System mit unterschiedlich mondänen Landvillen mit Überproduktion im Rheinischen Revier hat dann also gar keinen Sinn mehr gemacht. Das hat sich nicht mehr getragen. Das steht dann im Gegensatz zu einer Besiedlungskontinuität in städtischen Zentren wie Jülich und Köln, wo es eben anhand der Gräberfelder etc. weiterging, natürlich unter anderer Herrschaft, aber eine Besiedlungskontinuität fassbar ist, im Gegensatz zur ländlichen Besiedlung, wo im 5. Jahrhundert ein deutlicher Umbruch stattfand.
Da würde ich ganz gerne mal reingrätschen. Und zwar müssen wir ja auch mal fragen, was für Quellen haben wir denn im beginnenden Frühmittelalter, also ab der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts um 500 im Vergleich zur römischen Zeit. Und auch wenn Siedlungsfunde in den letzten Jahren zugenommen haben, und da spreche ich jetzt aber vom gesamten Rheinland und nicht nur vom Rheinischen Revier, ist doch die nach wie vor erste Quelle, anhand derer wir besiedlungsgeschichtliche Fragen im Rheinland nachvollziehen können. Das sind die Grabfunde, die Gräberfelder und ganz anders als in römischer Zeit eben keine Siedlungen oder Höfe. Die fassen wir nach wie vor sehr schlecht. Wir können, was die Besiedlung ab der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts angeht, eindeutig feststellen, dass sich diese an den römischen Kastellorten, den Städten, wie Martin eben auch schon gesagt hat, Köln, Jülich, ansetzt und dann ganz wichtig die sozusagen römischen Lebensadern des Reichs, die Straßen auch eine Rolle spielen, dass dort frühe Fundplätze, also früh einsetzende Gräberfelder zu finden sind. Aber die ländliche Region wird erst im Laufe des 6. Jahrhunderts dann wieder aufgeschlossen oder besiedelt und orientiert sich dann auch an anderen, ja, wirtschaftlich wichtigen Faktoren. Ganz wichtig ist die für die Besiedlung die Anbindung an Gewässer. Man hat in der Nähe von Gewässern, einerseits im Rhein, aber dann auch kleinerer Flusssysteme gesiedelt im hochwasserfreien Bereich und hat eben nicht in der Form, wie es in römischer Zeit, wie wir es vorgefunden haben, flächig eine Region, alle 250 bis 400 Meter ist eine römische Villa. Also sowas können wir dann für die Merowingerzeit in der Form nicht mehr feststellen.
Das ist jetzt auch die Frage, wo kommen denn jetzt diese neuen Herrscher im Rheinischen Revier her und wie kommen sie dazu, dann dort das Sagen zu haben?
Es sind auf jeden Fall kleinräumigere Strukturen, als wir das in der römischen Zeit haben. Wir können davon ausgehen, dass kleinräumig ja, sich Herrschaftsstrukturen etabliert haben, die wir dann aber im Grunde historisch erst fassen, wenn es daran geht, dass sich Grundherrschaften etablieren. Und das ist wiederum eine Frage der schriftlichen Überlieferung. Die fassen wir dann tatsächlich erst ab der Karolingerzeit, ab der dann eben überhaupt für den ländlichen Raum im Grunde Besitzverhältnisse dann peu à peu fassbar werden. Also von daher können wir nur sagen, wir haben jetzt anhand der Gräberfelder kann man eben durchaus unterschiedlich, ich sage jetzt mal wirtschaftlich potente Leute fassen, wo man sagen kann, es wird da auf örtlicher, auf lokaler Ebene Eliten gegeben haben. Aber wie die sich jetzt genau verteilten und in was für Strukturen die dann wiederum eingebunden waren, das lässt sich sehr, sehr schwer nur für jetzt ja die ältere Merowingerzeit fassen.
Die Merowinger sind ja, so verstehe ich das, ein fränkischer Volksstamm, wobei mir jetzt auch schon, wenn Frau Brückler eben die Völkerwanderung eben in dem neuen Stil dargestellt hat, diese Worte auch schon schwer über die Lippen kommen. Warum schaffen es gerade diese Gruppen, diese, auch wenn sie kleinteiliger ist, Herrschaft zu etablieren?
Das Fränkische Reich der Merowinger, zu dem ja auch das Rheinland seit dem frühen 6. Jahrhundert gehörte, war im Vergleich zu anderen germanischen Reichsgründungen auf ehemals weströmischem Boden sicher am erfolgreichsten. Die Entwicklung findet im späteren 5. Jahrhundert in der Person des Merowinger-Herrschers Chlodwigs ihren Kristallisationspunkt. Man kann sagen, sein Vater Kilderich agierte als fränkischer Kleinkönig und war gleichsam römischer Befehlshaber im Nordosten Galliens und bereitet ja so gesehen seinem Sohn Chlodwig bereits den Weg. Dieser war dann militärisch sehr erfolgreich und sehr wichtig ist dann ein entscheidender Schritt, und zwar Übertritt Chlodwigs zum katholischen Christentum. Und zwar wichtig deshalb, weil ihm dieses doch den Zuspruch der gallischen Reichsaristokratie mit den Bischöfen als kirchlichen Machtinstanzen zusicherte. Man muss sich vorstellen, vielerorts waren am Ende der weströmischen Herrschaft ein Vakuum entstanden, was eben diese kirchlichen Strukturen dann ausfüllten. Wichtig bei der Person des Chlodwigs ist dann auch noch, dass sein fränkisches Königtum auch die Anerkennung durch den oströmischen Kaiser erfuhr. Und zwar nach Gregor von Tours wissen wir, dass Chlodwig durch eine Anerkennungsurkunde, die ihm überbracht wurde, zum römischen Konsul ernannt wurde. Ja, und damit war Chlodwig zum wichtigsten Herrscher im Westen aufgestiegen.
Später wird sich Karl der Große als Karolinger ja dediziert als Nachfolger des Römischen Reiches gerieren. Machen die Merowinger das auch schon oder setzen die sich konsequent und vielleicht auch bewusst von der vorherigen römischen Herrschaftspraxis, Herrschaftssymbolik ab?
Ja, was dann das weitere Verhältnis zu Ostrom, zur byzantinischen Welt im Laufe des 6. Jahrhunderts angeht, kann man sagen, dass die Franken vielfach Bündnispartner des byzantinischen Reichs waren und sich auch ihr Aktionsradius entsprechend vergrößerte. So agierten sie etwa auch in Italien. Sie waren allerdings nicht nur sozusagen Erfüllungsgehilfen des Oströmischen Reiches, sondern sie agierten durchaus hier selbstbewusst und verfolgten eben auch eigene Interessen. Und das wird wiederum ein anderen Person besonders deutlich, und zwar König Theudebert dem Ersten. Das war ein Enkel Chlodwigs, der etwa Solidi, also Goldmünzen nach römischem Vorbild in seinem Namen prägen ließ und damit sehr offensichtlich das kaiserliche Goldmünzenmonopol durchbrach. Dann zeigen im Weiteren gerade archäologische Quellen den Bezug zur mediterranen Welt auf. Wenn man zum Beispiel in reich ausgestattete Gräber schaut, so hat man hier vielfach Schmuckbestandteile wie etwa Amethystperlen oder aber auch rote Schmucksteine, die Granate, die eben über den ostmediterranen Bereich verhandelt wurden und eben vielfach Beziehungen zwischen Byzanz, dem ostmediterranen Raum und eben den der fränkischen Sphäre aufzeigen.
Ein großer Umbruch, der ja stattfindet, ist der Übergang von der römisch geprägten Religion zum Christentum. Und da spielt Chlodwig ja auch eine große Rolle. Ist denn wenigstens die Religion jetzt ein Umbruch?
Also das Christentum war ja Staatsreligion in der ausgehenden Spätantike. Und der Chlodwig ist zum katholischen Christentum übergetreten. Und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Kontinuitätspunkt gewesen. Also viele Dinge im kirchlichen Bereich, da können wir dann eben auch Kontinuität feststellen.
Wenn ich da ergänzen darf, zwar Staatsreligion, ja, und im Rheinischen Revier in der Spätantike, wir haben keinen einzigen christlichen Fund. Die frühmittelalterlichen sind rar, Inden, Lichtsteinstraß, und spätantike oder merowingerzeitliche Kirchen oder Memorialbauten fehlen auch im enger gefassten Rheinischen Revier. Also man kann da ein deutliches Stadt-Land-Gefälle, glaube ich, festmachen. Also eine Christianisierung in den Zentren ist nach stadtrömischem Vorbild sicher anzunehmen. Ammianus Marcellinus nennt ja im 4. Jahrhundert Kirchenbauten für Städte wie Trier, Köln und Mainz, auch wenn jetzt nur in Trier der Bau eindeutig zu identifizieren ist, während das auf dem Land, auf dem Flachen schwieriger ist. Da hat man noch sehr lange die römische Götterwelt bunt und vielfältig verehrt. So, es ist so, dass hier Münzniederlegungen in paganen Heiligtümern bis Ende des 4., Anfang des 5. Jahrhunderts vorliegen. Und da sich der Münzumlauf dann stark reduzierte, muss man vorsichtig sein, das als Ende der Verehrung zu deuten. Das kann durchaus noch weitergehen. Es ist so, dass eine Jupitersäule in Kerpen-Mahnheim im Rheinischen Revier entdeckt, die landete erst in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts in einem Brunnen. Da sie komplett in dem Brunnen landete, gehe ich davon aus, dass sie bis dahin aufrecht stand, ja wahrscheinlich bis dahin verehrt wurde. Also sehr lange pagane Verehrung noch auf dem Land ist da fassbar, in all der Vielfalt auch. Also auf der Jupitersäule, da finden sich dann Juno, Nemesis, Minerva im Relief. Und ich glaube, was Synkretismus und Mischformen betrifft, gibt's ja auch ganz spannende Funde jüngst jetzt, wenn ich an Selfkant-Tüderen denke. Da bist du kundiger, Ulrike.
Ja, das, denke ich, greift jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung und ist sicherlich nicht ein Beleg für eine Glaubenszugehörigkeit, sondern im Grunde, dass man ja verschiedene Gottheiten angerufen hat, um eben ein persönliches Leid vielleicht zu lindern, aber kein Ausdruck eines wahren Glaubens. Martin, ich möchte dir auf jeden Fall recht geben. Wir können im Grunde, für was das Christentum angeht, allenfalls sagen, dass wir die Strukturen eben in diesen städtisch geprägten Zentren haben. Und für das flache Land können wir da ja mit Recht davon ausgehen, dass sicherlich pagane Formen sich lange gehalten haben. Ich möchte auch daran erinnern, dass wir etwa in Bad Münstereifel, Nöten, im Matronenheiligtum, dort der wakalinäischen Matronen noch einen Umbau im späten 4. Jahrhundert haben, wo eben in den Städten an Rhein und Mosel ja, das Christentum schon Fuß gefasst hat. Da haben wir da eben nochmal einen Ausbau dieses Heiligtums auf jeden, also das spricht eben dafür, dass wir da in den ländlichen Regionen auf jeden Fall, ja, was das Christentum angeht, die Quellen halt in der Form nicht vorliegen, dass wir sagen können, das ist in irgendeiner Weise dann in der Spätantike schon durchdrungen. Das fassen wir dann erst im Laufe des Frühmittelalters mit der Entstehung von Kirchen, die dann eben von diesen schwer zu fassenden regionalen Machthabern als Eigenkirchen gegründet werden und auf die dann häufig weitere im Laufe des Hochmittelalters dann auch als Steinbauten ausgeführte Kirchen dann zurückgehen.
Also wenn ich noch außerhalb der Archäologie anführen darf, dass die christlichen Quellen selbst ja die Fortexistenz paganer Kulte dadurch bezeugen, dass sie eben ständig, während im ganzen frühen Mittelalter, diese paganen Baum- und Quellkulte verbieten. Das ist ja ein Beleg dafür, dass die weiter vorhanden sind.
Ja, aber auch eben sehr schwer zu fassen. Ich kenne da ein Beispiel aus Bornheim-Rosdorf. Da haben wir im Rosdorfer Brunnen einen Brunnen, der ja immer noch, wo immer noch Quellwasser gefördert wird, die Situation, dass in römischer Zeit dort Münzen offenbar reingeworfen wurden. Das endet dann im Grunde mit dem Münzumlauf im frühen 5. Jahrhundert. Wir haben dann aber auch merowingerzeitliche Perlen da drin. Und das ist ja vielleicht nur ein ganz kleines Indiz, aber spricht dafür, dass wir möglicherweise in nachrömischer Zeit weiter vorhandenes römisches Kleingeld dort auch reingeworfen haben und dann eben auch diese dann nur sicher zu datierende, merowingerzeitlich zu datierenden Perlen eben auch dort, ja, in den Brunnen geworfen wurden, aus vielleicht ähnlichen Beweggründen, wie das mit den Münzen die ganze römische Zeit hindurch dort gehandhabt wurde.
Mit einem Blick auf die Karte könnte man ja sagen, das Rheinische Revier war sowohl im Römischen Reich als auch im Merowingerreich, im Frankenreich, eher so ein Randgebiet. Änderte sich die wirtschaftliche, politische Bedeutung des Gebiets zwischen diesen beiden Herrschaften oder blieb das einigermaßen gleich?
Blieb auf jeden Fall ein in erster Linie ja landwirtschaftlich geprägter Raum. Also das kann man sagen. Und ein Zentrum, was über diesen Kleinraum hinweg jetzt von Bedeutung ist, können wir für die Merowingerzeit so nicht fassen.
Diese zahlreichen Villa Rustica, die Sie erwähnt haben, als wirtschaftliche Knotenpunkte, wurden die denn eigentlich auch weiter genutzt?
Also die Villen wurden durchaus genutzt. Da gibt es Beispiele, zum Beispiel in Alsdorf-Höngen oder Aldenhoven-Engelsdorf gibt es Hinweise dafür, dass in den Bauten möglicherweise auch in irgendeiner Form gesiedelt wurde, dass das Villenareal weiter genutzt wurde, aber die Siedlungsstruktur, diese ländliche Siedlungsstruktur, die war in der Merowingerzeit dann komplett abweichend von der Siedlungsstruktur der Villenlandschaft bis in die Spätantike im Rheinischen Revier. Wie gesagt, die Lage der Siedlung weicht von der in römischer Zeit ab. Und es hat sich auch, was man eben archäobotanisch nachvollziehen kann, es hat sich ein Wandel zeichnet sich ab in Feldfrüchten. Frau Brügler erwähnte eben schon den Roggen. Das ist eindeutig ein Getreide, was vorher nicht in größeren Mengen entgegentritt und was dann ab dem Frühmittelalter doch sehr, also zunehmend dann als Getreide neben der Gerste und anderen Feldfrüchten dann an Bedeutung gewinnt. Also von daher gibt es da, was die Landwirtschaft angeht, einen Wechsel zwischen der Spätantike und dann im 5., 6. Jahrhundert.
Ein Begriff haben wir vorhin schon auseinandergenommen, nämlich den Begriff der Völkerwanderung. Die Zeit nach dem Ende des Römischen Reichs wird auch gerne klischeehaft als Dark Ages, als dunkles Zeitalter bezeichnet. War das wirklich eine schlechtere Zeit oder war sie einfach nur anders?
Klar, da ging's Licht aus. Dieses Dark Ages ist ja auch in der Geschichtswissenschaft schon, wird ja eigentlich nicht mehr verwendet. Man bezeichnet es als Quellendunkel. Ne? Es gibt wenige Schriftquellen, deswegen sind sie für uns dark. Ne? Aber ob die Leute das also wirklich als dunkel empfunden haben, das müsste man sie befragen können.
Also eine Vereinfachung fand sicher statt. Also die wirtschaftliche Vernetzung ist in dem hohen Maße nicht mehr da, nach meinem Eindruck und auch den Funden. Also in der mittleren Kaiserzeit zumindest haben wir ja Importe sehr umfangreich aus dem Mittelmeerraum. Gerade auch im ersten Jahrhundert, die ganze Sigillata kommt da noch eben aus dem Bereich, was dann eine lange Entwicklung, die früh beginnt mit einer Reduktion von dem Import. Also die Sigillata wird dann später hier in den germanischen Grenzprovinzen produziert und in den Argonnen, also dem benachbarten Gallien in der Spätantike. Und das sind Sachen, die dann nicht mehr so für einen umfangreichen Import stehen, nach meinem Eindruck. Und im Sinn von der Vereinfachung der Verhältnisse können wir, denke ich, schon davon ausgehen, dass eine so starke Differenzierung von verschiedenen Berufen wie in der Römerzeit nicht mehr gegeben ist. Also auch wenn das jetzt zweites Jahrhundert ist, haben wir aus einem Grab einer Villa bei Elsdorf-Heppendorf einen Beleg für einen Augenarzt in einer ländlichen Villa. Also heutzutage findet man in ländlichen Gebieten sicher keinen Augenarzt mehr. Das war damals im Rheinischen Revier gegeben. Da haben wir auch den Namen von dem Arzt Kosmos, griechischer Herkunft der Name. Der gleiche Augenarzt taucht in Frankreich namentlich auf einen Augenarztstempel. Und ich denke, diese starke Differenzierung, die ich jetzt an diesem einen Beispiel festmachen wollte, findet sich im 5., 6. Jahrhundert nicht mehr im Rheinischen Revier. In Form von Augenärzten sind die da natürlich nicht nachweisbar, aber vermutlich auch nicht auf dem Plattenland vorhanden.
Also es hat ja in einigen Villen hat es ja Badeanlagen gegeben, die dann meistens, ich glaube, Martin erwähnte es vorhin schon, werden dann später verfüllt, also im Laufe des 3. Jahrhunderts scheinen die nicht mehr genutzt worden zu sein. Also Beispiel der Villa, die ich als Dissertation bearbeitet habe, da gab es dann nochmal einen Anbau mit einer anderen Kanalheizung. Aber tatsächlich finden wir keine Badeanlagen im ländlichen Raum in der Merowingerzeit. Das ist also definitiv auch, sag ich mal, also aus unserer Sicht zumindest ein Verlust an Lebensqualität, da keine Badeanlagen mehr zu haben.
Ja, also was auf jeden Fall ja wegfiel, waren diese Dinge, die staatlicherseits dann ja auch irgendwie besteuert waren, also dass Straßen intakt gehalten wurden, die Versorgung mit Frischwasser in den Städten, was zum Teil ja aber auch schon spätantik dann ein Ende nahm. Das sind ja alles Dinge, die, von denen können wir wirklich in der Merowingerzeit überhaupt nicht mehr reden, dass wir eben solche Annehmlichkeiten halt vorfinden. Auf der anderen Seite haben wir dann auch, wenn zum Beispiel in den Gräberfeldern mal die Skeletterhaltung halbwegs gut ist, kann man erstaunlich hohe Anzahlen von Verletzungen durch Waffengewalt feststellen. Also es muss eine wirklich auch sehr kriegerische Gesellschaft gewesen sein, eine kleinteilig strukturierte kriegerische Gesellschaft. Von ob die Leute sich, wie die sich gefühlt haben, ob sie diesen Niedergang sich dem bewusst waren, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Man muss sich allerdings auch vor Augen halten, in der Landschaft standen überall ja auch noch Ruinen von römischen Gebäuden herum, die dann ja erst wirklich systematisch abgebaut wurden, als dann im Hochmittelalter Baumaterial etwa für Kirchen oder dann später Burgen gebraucht wurde. Erst dann sind dann ja wirklich die Steinbauten dann tatsächlich auch aus der Landschaft verschwunden. Also so eine Erinnerung an eine Zeit, in der eben ein Leben mit vielleicht größerem Komfort, sage ich es jetzt mal ganz allgemein, möglich war. So eine Erinnerung hat es möglicherweise in der Merowingerzeit sicherlich noch gegeben, weil ja nicht von jetzt auf gleich auch sich die Kulturlandschaft dann entsprechend geändert hat. Man hat anders gewirtschaftet, aber die Erinnerung an die römische Zeit war doch sehr präsent.
Die Bevölkerung im Rheinischen Revier war irgendwann mal keltisch, später war sie gallisch, gallorömisch. Was ist sie denn jetzt nach dem Ende der römischen Herrschaft? Ist sie merowingisch, ist sie fränkisch, ist sie rheinländisch?
Sie wird fränkisch beherrscht und das hatte Frau Brügler ja vorhin auch schon mal anklingen lassen. Diese Zuweisung von Ethnien, das ist etwas, was in der Merowingerzeitforschung gerade auch oder auch beim Übergang Spätantike, Frühmittelalter bis vor wenigen Jahren noch sehr intensiv betrieben wurde, wo man sich jetzt häufig darauf zurückzieht, dass man sagt, es ist vielleicht bis ins 5. Jahrhundert noch zu erkennen, ob jemand dann vielleicht doch eher ein aus dem Rechtsrheinisch kommender oder ein Föderat war, der vielleicht ins Rheinland versetzt wurde, also irgendwie ein militärischer Hintergrund mit vielleicht auch einem germanischen Hintergrund. Aber schon im 6. Jahrhundert kann man irgendwie Aussagen zum irgendeiner Volkszugehörigkeit so nicht mehr treffen. Also da können wir im Grunde nur sagen, es ist ein fränkisches Königtum und da waren Nachfahren ganz unterschiedlicher Leute zusammengefasst.
Zum Abschluss, in der nächsten Folge wird es um den hochmittelalterlichen Siedlungsbau im Rheinischen Revier gehen. Wie kommen wir jetzt nach dieser Konsolidierungsphase der merowingischen Herrschaft allmählich Richtung, ja, das Jahr 1000?
Die Besiedlung verdichtet sich im Laufe der Merowingerzeit auf jeden Fall. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass die merowingerzeitliche Besiedlung im 5. Jahrhundert anknüpft an römische Kastellorte, sich an Straßen, an den fortbestehenden römischen Straßen orientiert, so geht das dann im Laufe des 6. Jahrhunderts immer weiter in die Fläche. Und wir haben schon, wenn man das mal statistisch verfolgt, um 600 eine Verdopplung der Siedlungsplätze anhand der Grabfunde. Das habe ich ja eingangs gesagt. Also Siedlung selbst fassen wir ja nur sehr schwer. Aber wir müssen dann um 600 schon von einer Verdopplung der Siedlungen ausgehen. Und Das nimmt auch im Laufe des 7. Jahrhunderts weiter zu in dem Sinne, dass nun Randbereiche aufgesiedelt werden, die dafür sprechen, dass es auch so einen inneren Landesausbau gegeben hat. Und das setzt sich zum Hochmittelalter fort. Wir haben dann erst im Laufe des Hochmittelalters und im Spätmittelalter dann mit stärkeren wieder Rückgängen in der Besiedlung zu rechnen, sprich Wüstungserscheinungen, die dann stärker greifen. Das haben wir für diese Zeit des Frühmittelalters weit weniger. Wir haben dort eher das Phänomen, dass strukturelle Veränderungen gibt, dass wir im Grunde gar nicht davon ausgehen müssen können, dass es im Grunde Dörfer oder sowas gab, was sich dann im Spätmittelalter in der frühen Neuzeit etabliert hat, sondern dass wir Ansiedlungen haben, die vielleicht auch weilerartig streuen und eine Konsolidierungsphase zu Dörfern, wie wir das vielleicht heute vor Augen haben, dann erst in sehr viel jüngerer Zeit sich abzeichnete. Thank you.